Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, diese Folge mit meinem Kollegen Sebastian Franke aufzunehmen. Hallo Sebastian.
Hallo Franziska, hallo liebes Publikum.
Wir haben heute wieder ein Thema mitgebracht, was zwar weniger mit der aktuellen Datenlage zu tun hat, allerdings trotzdem von Relevanz ist. Untersuchungsergebnissen zufolge tun es rund 30% der Deutschen, Männer allerdings häufiger als Frauen. Und der Bereich, um den es heute bei uns geht, generiert hohe Umsätze, aber auch hohe volkswirtschaftliche Kosten. Sebastian, wir wollen heute einmal über das Thema Glücksspiel sprechen.
Genau, das ist richtig. Da fragt man sich vielleicht im ersten Moment, wie das mit dem Blick durch die ökonomische Brille zusammenpasst. Aber ich hoffe, das wird dann im Laufe des Gesprächs klarer. Wie du schon richtig gesagt hast, Glücksspiel verursacht erhebliche volkswirtschaftliche Kosten und natürlich auch im Einzelfall, in Suchtfällen beispielsweise, auch da dann große Schäden, großes Leid. Von daher möchten wir natürlich darauf hinweisen, dass alles, was wir hier heute erzählen, auf gar keinen Fall als Werbung für das Glücksspiel an sich oder gar für einzelne Formen oder Anbieter des von verschiedenen Varianten des Glücksspiels verstanden werden sollte. Und falls Sie befürchten, dass Sie selbst oder vielleicht jemand, der Ihnen nahesteht, von Spielsucht betroffen sein könnte, dann gibt es da durchaus Hilfsangebote, bei denen man sich dann eben Unterstützung suchen kann. Da gibt es von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung insbesondere die Webseite www.check-dein-spiel.de oder auch eine kostenlose Hotline 0800 137 2700. Da sitzen dann auch Menschen, die speziell zu diesem Thema geschult sind und die sicher Unterstützung anbieten können, wenn man sie braucht. Und nachdem wir das jetzt aus dem Weg geräumt haben, diese Formalitäten, nähern wir uns dann mal dem Thema. Franziska, wie ist es denn mit dir? Bist du gerne in Spielbanken unterwegs und sitzt da am Roulette-Tisch? Oder trifft man dich auf der Rennbahn, wo du auf Pferde wettest? Hängst du gerne in verräucherten Kneipen und daddelst da am Geldspielautomaten? Ist das dein Ding oder kannst du mit dem Thema gar nichts anfangen?
Es ist tatsächlich nicht so richtig mein Ding. Ich war noch nie in einem Casino oder also in einer Spielbank. Ich habe auch noch nie selbst an so einem Spielautomaten gespielt, habe da aber mal zugeguckt. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, wo ich mich jetzt zu bekennen muss, sind tatsächlich Fußballwetten. Aber einfach aufgrund der Tatsache nicht, dass ich der Meinung bin, ich habe unfassbar viel Ahnung von Sport, sondern aufgrund eines Nebenjobs, also habe ich in einer Fußballkneipe gejobbt und fand das leider ganz schön langweilig, da samstags diese Spielkonferenzen und um mir das spannender zu gestalten, habe ich dann Wetten abgeschlossen. Genau, wie schaut es denn bei dir aus?
Ja, also meine Zockerkarriere ist auch recht überschaubar. Ich habe mal einen Bekannten in Las Vegas besucht, das ist schon ziemlich lange her, da war ich noch Student, da war natürlich das Budget begrenzt. Das war ein Freund von mir, der war hier in Deutschland gewesen, hatte hier mit mir zusammen Football gespielt und war dann wieder zurück in die USA und hat sein Berufsleben gestartet. Der hat aber nicht dort in der Branche gearbeitet, der war als Lehrer und hat aber als in Las Vegas da einen guten Anfangspunkt gesehen, weil es da wohl in Nevada keine bundesstaatliche Einkommensteuer gibt. Und wollte da dann eben anfangen, sich ein bisschen eine Existenz aufzubauen. Und ja, dann habe ich den in Las Vegas besucht und bin natürlich auch mal durch die Casinos gelaufen, um mir das einfach anzusehen. Und habe da dann auf dem Boden zwischen den Spielautomaten in einem dieser Casinos eine Münze gefunden. Ich glaube, das war ein $0,25. Habe den dann in den Automaten gesteckt, am Hebel gezogen, natürlich nichts gewonnen. Und das war dann für lange Zeit so meine einzige tatsächliche Berührung mit dem Thema. Später war ich dann auch nochmal in Reno bei einem späteren USA-Besuch. Und da habe ich dann tatsächlich mich mal an den Blackjack-Tisch gesetzt mit $100 waren es, glaube ich. Nach einer Stunde war ich $50 im Plus. Nach einer weiteren Stunde waren die $50 wieder weg und die $100 auch. Aber das war für mich okay, denn ich hatte das von vornherein so einkalkuliert. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich irgendwas gewinne oder dass ich meine Verluste auch nur würde in Grenzen halten können. Sondern ich habe gesagt, das ist für mich Unterhaltung und da bezahle ich dann eben diese $100 sozusagen dafür. Wenn ich was gewinne, ist schön, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass da irgendwas bei rauskommt. Und da sind wir auch schon bei einer möglichen Motivation fürs Glücksspiel? Das ist ja auch so eine Frage, ne? Ähnlich wie beim Rauchen, wo jeder weiß, dass es schädlich ist und man sich eigentlich fragt, warum überhaupt noch jemand raucht oder das Rauchen anfängt, ist es ja beim Glücksspiel auch so, dass theoretisch jedem klar sein müsste, dass auf Dauer nur die Anbieter gewinnen. Aber es gibt natürlich trotzdem Leute, die dafür Geld ausgeben. Und ja, wie gesagt, eine mögliche Motivation ist eben, dass man es einfach als Zeitvertreib sieht, als Freizeitaktivität und dann eben auch bereit ist, dafür Geld auszugeben, wie man sonst vielleicht für ein Essen im Restaurant tun würde oder für den Besuch von irgendeiner Attraktion, wo man dann Eintritt bezahlt. Und bei dir ist es halt so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du dir damit sozusagen ein bisschen mehr Spannung erkauft hast und sozusagen ein bisschen mehr Involvement in das, was du sowieso miterleben musstest, diese Fußballübertragungen.
Genau, also vielleicht auch unter dem Bereich Zeitvertreib irgendwo zu sehen. Etwas, was mich sonst nicht großartig interessiert hat zu verfolgen, wurde dadurch eben ein bisschen spannender. Wie gesagt, das hat bei mir jetzt auch zu nichts geführt, aber mir ging es dabei auch selten oder eigentlich nicht darum, da die großen Gewinne zu machen. Ich habe auch nie große Einsätze gehabt, wie du gesagt hast. Es ging darum, es ein bisschen spannender zu gestalten. Es gibt ja aber auch noch andere Gründe, aus denen teilweise Glücksspiel betrieben wird. Und das finde ich besonders interessant, dass es teilweise darum geht, und das passt sicherlich auch für einige, die zum Beispiel auch Sportwetten betreiben, dass es der Glaube daran ist, über eine Situation mehr Kontrolle zu besitzen, als man eigentlich hat. Also das Ganze nennt sich Control Illusion Bias. Und wir könnten als Beispiel einmal diese Sportwetten nehmen, aber zum Beispiel auch die Lottozahlen. Also wenn man da vor die Wahl gestellt wird, ob man sich die Lottozahlen selbst aussuchen möchte oder ob sie zufällig für einen ausgewählt werden sollen, dann entscheiden die meisten Menschen, dass sie die Zahlen lieber selbst bestimmen möchten. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahlen gezogen werden, bei beiden Optionen ja identisch ist. Aber es liegt eben in der Natur des Menschen zu glauben, man hätte einen gewissen Einfluss auf die Dinge. Also ich weiß nicht, wie du Fußball schaust, aber was ich schon häufiger gehört habe, ist, dass manche Menschen bei einem Fußballspiel der Lieblingsmannschaft immer das gleiche T-Shirt tragen, obwohl das jetzt ja die erbrachte sportliche Leistung nicht im geringsten beeinflusst. Aber vielleicht hat die Mannschaft schon zweimal gewonnen, wenn man das T-Shirt getragen hat. Und so hat sich eben auch in Experimenten zu diesem Phänomen gezeigt, dass Menschen auch immer sicherer darüber werden, zum Beispiel eine Lotterie zu gewinnen, je länger sie über die Zahlen nachgedacht haben, die sie wählen. Also sie sind dann der Meinung, sie haben viel mehr Ahnung und durchschauen das Spiel. Und das könnte dann natürlich auch ein Grund sein, Glücksspiel zu betreiben. Ja, aber es gibt ja noch mehr Gründe.
Ja, also es gibt zum Beispiel auch den Grund, dass man einfach mal sagt, ich habe ja auch meine Träume und meine Wünsche. Und wenn ich zum Beispiel überlege, wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt den Wunsch, in einer tollen Villa zu leben, teure Sportwagen zu fahren und im Urlaub erste Klasse auf die Malediven zu fliegen, dann müsste ich bei realistischer Betrachtung sagen, meine Chancen, das von meinem Volkswirtgehalt umzusetzen, die sind nicht gering, die sind null. Also ich könnte es vielleicht, wenn ich lange spare, könnte ich vielleicht für sehr kurze Zeit so einen Lebensstil davon pflegen. Aber auf Dauer würde das nicht funktionieren. Und da sagt man sich vielleicht, hey, für ein paar Euro, die ich vielleicht gerade noch so entbehren kann, da kaufe ich mir zumindest eine klitzekleine theoretische Chance auf Reichtum. Und das ist für mich immer noch besser, als gar keine Chance auf Reichtum zu haben. Ob man jetzt die bloße Existenz dieser, wie gesagt, verschwindend geringen Chance höher bewerten möchte als das, was man sich sonst von dem Geld kaufen könnte. Das ist natürlich eine Frage der persönlichen Nutzenfunktion zum einen. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich von dem Geld, was ich jeden Monat fürs Lottospielen ausgeben würde, stattdessen ein oder zwei Abende in meiner Stammkneipe bestreiten könnte, dann mache ich doch lieber das. Aber das kann jeder ja für sich beurteilen. Zum anderen ist es aber auch sicherlich die Unfähigkeit von Menschen, sich von sehr großen oder sehr kleinen Zahlen richtige Vorstellungen zu machen. Also so wie wenige Menschen sich wirklich eine Vorstellung davon machen können, wie viel Geld das wirklich ist, das Leute wie Elon Musk oder Bill Gates oder der Sultan von Brunei haben, so können sich sicherlich auch die allermeisten Menschen keine richtige Vorstellung davon machen, wie klein eine Chance von 1 zu 140 Millionen auf den Lotto-Jackpot letzten Endes wirklich ist.
Und also möglicherweise ist das jetzt der Tatsache geschuldet, dass ich bisher relativ wenig Berührung mit Glücksspiel hatte. Aber wenn ich so ein Wort höre wie Lotterie, dann denke ich tatsächlich zunächst mal an einen Kurs namens Spieltheorie, den ich in der Uni hatte. Und in diesem Kurs war die Rede von fairen Lotterien. Wenn man jetzt selber mal in die echte Welt schaut, dann hat fair oder eine faire Lotterie mit der echten Welt des Glücksspiels wahrscheinlich relativ wenig zu tun, oder?
Das ist richtig. Also eine faire Lotterie ist ja dadurch definiert, möchte ich mal sagen, dass im Gewinnfall die Auszahlung dem Kehrwert der Gewinnwahrscheinlichkeit entspricht. Das klingt jetzt einigermaßen technisch, aber das ist eigentlich recht leicht verständlich. Wenn ich eine Münze werfe, also wir gehen mal von einer idealen theoretischen Münze aus, die nicht auf der Kante stehen bleibt, wo ich wirklich für beide Seiten der Münze eine 50-50-Chance habe, habe ich also eine 50% Chance, richtig zu liegen mit Kopf oder Zahl. Und 50% ist ein Halb, davon der Kehrwert ist 2. Das heißt, wenn ich im Gewinnfall das Doppelte meines Einsatzes bekomme, also den Einsatz plus nochmal das Gleiche, dann nennt man das eine faire Lotterie. Oder wenn ich beim Würfeln auf die richtige Zahl setze, bei einem sechsseitigen Würfel, dass ich dann eben im Gewinnfall meinen Einsatz plus das Fünffache, also das Sechsfache des Einsatzes, zurückbekomme, das wäre eine faire Lotterie. Rechnerische Ausschüttungsquote liegt also bei 100%. Alles, was reingeht, geht auch wieder raus, denn mit steigender Anzahl an Würfen nähert sich natürlich die Verteilung der Wurfergebnisse immer mehr an die theoretisch zu erwartende Verteilung. Das ist nicht stetig, es kann natürlich immer mal Ausreißer geben, aber wie gesagt, auf Dauer lege da eben die Ausschüttungsquote bei 100%. Und das ist natürlich der Grund, warum auch niemand im echten Leben eine faire Lotterie anbietet. Denn es bliebe ja nichts übrig, um auch nur die Betriebskosten zu decken und vielleicht Personal zu bezahlen oder am Ende sogar einen Gewinn zu erzielen.
Gibt es denn ein Spiel, das an so eine faire Lotterie herankommt? Also da du schon mal in Vegas warst, hast du da wahrscheinlich einiges mehr mitbekommen, als du tatsächlich dran teilgenommen hast oder vielleicht noch mehr als Blackjack, was du ausprobiert hattest.
Ja, also tatsächlich, man würde jetzt vielleicht im ersten Moment nicht dran denken, aber Roulette ist tatsächlich recht nah an einer fairen Lotterie dran, zumindest näher, als die meisten vielleicht mal intuitiv denken würden. Das ist eigentlich nur die Tatsache, dass es neben den ganzen roten und schwarzen Zahlen von 1 bis 36 auch noch die grüne Null gibt. Nur die ist es eigentlich, die den Bankvorteil ausmacht. Also auf Rot oder Schwarz kriegt man beim Gewinn das Doppelte des Einsatzes ausgezahlt, auch bei gerade oder ungerade. Es gibt auch verschiedene Kombinationen, wo man jeweils auf ein Drittel der möglichen Zahlen wettet. Dutzend heißt das oder Kolonne. Und wenn man da gewinnt, bekommt man auch das Dreifache des Einsatzes ausgezahlt. Und wenn man auf eine einfache Zahl setzt, bekommt man seinen Einsatz plus das 35-fache, also das 36-fache des Einsatzes zurück. Und all diese Gewinnquoten sind also so berechnet, dass Roulette tatsächlich eine faire Lotterie wäre, wenn es die grüne Null nicht gäbe. Und der Bankvorteil ist von daher also 1/37, das sind 2,7%. Und die Ausschüttungsquote fürs Roulette, also insgesamt, die liegt dann also bei 97,3%. Und in manchen Casinos oder in den vielen Casinos sogar gibt es zusätzlich eine Regel, dass bestimmte Einsätze nicht verfallen, wenn die Null kommt. Die werden dann gesperrt für die nächste Runde und können dann wieder zurückgewonnen werden. Und das halbiert dann für diese Wetten den Bankvorteil nochmal. Also da ist man tatsächlich von den 100% Ausschüttungsquote einer fairen Lotterie gar nicht so weit weg. Als Variante gibt es noch American Roulette, die haben noch eine zweite Null und noch ein paar andere Varianten. Und da ist der Bankvorteil ein bisschen größer. Aber auch da liegt man noch gut in den 90ern. Ich glaube, dass die Ausschüttungsquote dann so bei 94% oder 95%. Wenn man jetzt an Roulette denkt, denkt man aber vielleicht so an Casino, an den Glanz und Glamour von Spielbanken, an die Welt der Reichen und Schönen. Man denkt vielleicht an James Bond im Dinnerjacket mit teurer Uhr. Aber die Realität des Glücksspiels, oder sagen wir die überwiegende Realität des Glücksspiels, die ist ja eine andere. Ja, also ich rede jetzt davon, das hatten wir auch eingangs kurz erwähnt, die Automaten, wie sie zum Beispiel in Spielhallen oder an Gaststätten hängen, da wird eben auch deutlich mehr Umsatz gemacht. Mit aktuellen Zahlen ist es schwierig, da vergleichbare Angaben zu finden, aber wenn wir zum Beispiel auch das letzte Vor-Corona-Jahr schauen, 2019, da haben also in Spielbanken, wo Roulette und Blackjack und so weiter gespielt wird, da sind Umsätze von 822 Millionen gemacht worden und der Umsatz an Geldspielautomaten, der war deutlich höher mit fast 5 Milliarden Euro. Und da lassen also deutlich mehr Menschen deutlich mehr Geld, wenn auch jeder Einzelne vielleicht nicht ganz so viel. Und das bei einer deutlich niedrigeren Ausschüttungsquote. Also da ist es so, dass bei diesen Automaten, wie sie eben in Spielhallen und Gaststätten anzutreffen sind, die Ausschüttungsquote nur so bei etwa 60% liegt. Und eben weil diese Automaten leicht zugänglich sind und außerdem auch oft so programmiert sind, dass sie den Eindruck erwecken, durch eine bestimmte Spielweise die Gewinnchancen erhöhen zu können, da sind wir wieder beim Control Illusion Bias. Aus diesen Gründen gehen Experten auch davon aus, dass bei diesem Automatenspiel das Suchtpotenzial besonders hoch ist.
Ja, und vielleicht noch mal ganz, ganz kurz zur Einordnung. Diese Ausschüttungsquote, die besagt lediglich, ne, von 100 Euro, die jemand eingezahlt hat, werden an solchen Glücksspielautomaten jetzt zum Beispiel 60 Euro überhaupt nur wieder ausbezahlt. Also es bedeutet nicht, 60% derjenigen, die spielen, die bekommen auch einen Gewinn, sondern es bedeutet eben, 60% des eingezahlten Geldes werden auch wieder ausgezahlt. Also das heißt, das sind sehr niedrige Zahlen. Wenn man da ein bisschen sich mit beschäftigt, dann spricht das deutlich dafür, dass man da sein Geld fair spielt, wie man das auch so gerne so schön sagt.
Ja, das ist richtig. Jetzt ist natürlich auch die Frage, an wen geht denn letzten Endes das Geld? Man kann ja sagen, das Ganze ist vielleicht halb so schlimm, wenn mit dem Geld wenigstens noch was Vernünftiges passiert. Also man sagt, abgesehen von Spielsuchtgefahren und allen Angeboten, die es da eben an Hilfe gibt, auch das, wie eingangs ja schon erwähnt, gibt es natürlich auch die Frage, an wen gehen die Einnahmen letzten Endes? Und da ist es so, dass Lotterien auch von Anfang an, also seitdem es Lotterien gibt so ungefähr, schon immer ein Mittel waren, um Staatskassen aufzubessern. Also zum Beispiel die Klassenlotterien, in Deutschland die Süddeutsche und die Nordwestdeutsche Klassenlotterie, die werden betrieben von einer Anstalt des öffentlichen Rechts, die die Erträge an die Bundesländer ausschüttet. Ausschüttungsquote für den Spieler ist da allerdings auch dann nur bei 50% ungefähr. Das heißt, auch da gehen nur die Hälfte aller Gelder, die die Spielenden für die Lose ausgeben, als Gewinne an die Teilnehmenden zurück. Und neben den Lotterien, die direkt oder indirekt von der öffentlichen Hand selbst betrieben werden, gibt es halt auch noch die Lotteriesteuer. Die wird erhoben auf Rennwetten, Sportwetten und eben auf Lotterien, auf Losverkäufe. Und die geht auch an die Bundesländer. Das waren im Jahr 2022 etwa 2,6 Milliarden Euro. Dazu ist es auch noch so, wenn jemand eine Lotterie betreibt, dann gibt es auch noch Zweckabgaben, zu denen er verpflichtet ist, die dann an sportliche, kulturelle, soziale oder denkmalpflegerische Zwecke gehen. Und die Möglichkeit beim Spielen noch was Gutes zu tun, die ist für manche auch eine Motivation fürs Glücksspiel. Es gibt ja auch verschiedene Lotterien, die ganz bewusst von vornherein das angeben und auch damit in gewisser Weise werben, dass eben gemeinnützige Zwecke von den Erträgen auch unterstützt werden. Ein Beispiel ist die Glücksspirale. Die gibt's seit den späten 60er Jahren. Die wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um die Finanzierung der Olympischen Spiele in München zu finanzieren. Hat deswegen auch als Logo das Spiralensymbol der damaligen Olympischen Spiele. Die wurde dann weitergeführt, um dann zunächst auch noch die Fußball-WM 1974 zu unterstützen. Und das lief aber alles so gut, dass man gesagt hat, die führen wir auch weiter. Und auch da gehen die Erträge dann in Wohlfahrt, Sportförderung, Natur-, Umweltschutz, Denkmalpflege. Ausschüttungsquote ist da dann nochmal eine Nummer niedriger, bei 44% etwa. Denn wie gesagt, da ist es eben so, da gehen ja ganz bewusst Erträge eben an gemeinnützige Zwecke. Dann gibt es noch Aktion Mensch, früher auch unter dem Namen Aktion Sorgenkind bekannt, haben die sich neuen Namen gegeben, weil sie sich ja insbesondere die Forderung von Inklusion auf die Fahnen geschrieben haben und Sorgenkind vielleicht kein so inklusiver Begriff ist. Und es gibt die Deutsche Fernsehlotterie, die ist früher ein Platz an der Sonne, die auch diverse soziale Einrichtungen fördert. Die beiden geben ihre Ausschüttungsquote an mit mindestens 30%, also nochmal etwas weniger. Was man im Hinterkopf haben sollte, wenn bei diesen gemeinnützigen Lotterien auch weniger als die Hälfte der Einnahmen als Gewinne ausgeschüttet wird, sind Ausgaben für die Lose trotzdem nicht als Spende steuerlich absetzbar. Wir geben natürlich keinerlei Steuertipps oder gar Beratung, aber man könnte vielleicht darüber nachdenken, ob man nicht gute Zwecke, denen man weiterhelfen möchte, direkt fördert mit steuerlich absetzbaren Spenden und daneben vielleicht dann, wenn man es möchte, in einer normalen Lotterie spielt, die vielleicht höhere Ausschüttungsquoten hat.
Naja gut, da tut es vielleicht am wenigsten weh, nicht zu gewinnen, wenn man zumindest weiß, dass mit dem Einsatz, den man geleistet hat, noch was Gutes getan wird. Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen lieben Dank auch an Sie für Ihre Zeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar. Ansonsten wünschen wir Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss!